Und Vater, ich bitte dich, dass du Paul das rechte Wort in den Mund legst, dass du unsere Ohren spitzt, unsere Herzen aufmachst, dass wir das hören können, was an uns gerichtet ist. Amen.
Advent, Advent, die Bude brennt. Wir gehen auf Advent zu. Und das sehen wir mit sehr gemischten Gefühlen. Die einen, die freuen sich, das sind meistens noch die Kinder. Und die Älteren unter uns, die sagen, na ja, das ist schon wie immer so und den ganzen Stress vorher und Weihnachten kommt sowieso immer so schnell. Und jeder hat ja so seine Erfahrung mit Weihnachten. Und je älter man wird, umso mehr Anekdoten kann man von Weihnachten erzählen. Und wir sind ja auf der Wüstenwanderung so mit unseren Predigten und ich habe gedacht, wie kriege ich das mit Weihnachten zusammen mit Advent? Und dann habe ich gedacht, naja, es gibt so Wüsten, die man selbst verursacht. Eine kernige Weihnachtsgeschichte aus unserer Familie ist, wir hatten alle zusammen wunderbar Weihnachten gefeiert mit den Kindern und wir wollten am nächsten Tag zu Oma und Opa fahren. Und wir hatten jetzt natürlich wieder so nach einer Geschenkeschlacht übrig ist, alles ausgepackt und überall lag das Papier rum. Und wir hatten so einen wunderschönen, großen Berliner Kachelofen da, der war schön geheizt, richtig romantisch. Alles war geschmückt und ich sage, wir entsorgen mal das Papier auf die Schnelle, statt Papiermüll, wir nutzen den Ofen. Ich packe das in den Ofen rein, es ging dann eine ganze Zeit lang los, auf einmal macht es Puff und dann riecht sie eine schwarze Rußwolke im ganzen Zimmer. Dann war der Ofen innen drin explodiert. Innerhalb von kurzer Zeit war überall so eine schöne Rußschicht. Auf unseren Haaren, auf den Möbeln, auf alles, selbst im Schrank war es zu finden. Was meine Frau zu Jubelstürmen hervorgebrochen. Du konntest dir das richtig vorstellen, der ganze Raum war rußgeschwärzt, der Ruß viel zu langsam. Wir hatten unsere Wüste selbst verursacht. Eigentlich war ich der Grund gewesen. Aber wenn ich über Wüstengeschichten lese in der Bibel, dann möchte ich mit euch in eine Wüstengeschichte hineinnehmen, wo Gott hineinführt. Und Wüste kann man in diesem Fall auch immer mit Schule übersetzen. Es gibt die erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, manchmal muss man noch eine wiederholen. Und ich möchte mit euch so ein Stück über die Völkerwanderung durch die Wüste nochmal heute nachdenken. Letzten Sonntagmorgen hatte ich im ersten Gottesdienst schon mal darüber geredet, aber ich habe eine Geschichte aus der Wüste gesucht, die vielleicht auch zum Advent passt. Das Volk Israel zieht ja ziemlich spektakulär mit Zeichen und Wundern aus Ägypten aus. Das war eine absolut geniale Sache. Sie ziehen dann schließlich, weil der Pharao sie gehen lässt, von Ramses weg. Dann zogen sie nach Sukkot, nach Etam, nach Midgol. Dann durchs Rote Meer, dann nach Mara, nach Elim, ins Schilfmeer. Dann kamen sie nach Sin, nach Dovka, nach Alus und dann nach Naphidim oder Merida, wie es auch übersetzt wird, oder Massa und kommen dann zum Sinai. Und das ist der Punkt, wo ich heute mit euch hin möchte. Das war die 11. Station. Nach 50 Tagen, wo Gott sie durchs Meer hindurchgeführt hat, kommen sie in diese Wüste Sinai, zum Sinai. Das Ganze liegt etwa 50 Wandertage zurück. Da könnte man jetzt zu Pfingsten sehr schön eine Parallele ziehen. Am 50. Tag kommen sie am Berg Sinai an. Ein Berg, der 2285 Meter hoch ist. Sehr schwer zu besteigen. Man braucht wirklich 8 Stunden harte Arbeit, wenn man schnell ist und gut geübt und fit. Also du mit deinem Stuhl kämst da überhaupt nicht mehr hoch, nicht? Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man hochgezogen werden kann. Nebenbei, die Zugspitze ist 2962 Meter hoch, nur mal um Vergleich zu haben. Dann kommt man dahin. Die arabischen Christen nennen das den Moseberg. Sinai. Auch hier könnte man jetzt mystisch hineininterpretieren, so eine kleine Lehrstunde, was mich so in der Vorbereitung fasziniert hat. Der Sinai hat als letzter Buchstaben das kleinste, den kleinsten Buchstaben im Alphabet, dieses I. Und Jesus sagt ja, selbst wenn man den kleinsten Buchstaben vom Gesetz wegnimmt, das wird nicht geschehen. Und am Sinai natürlich, die 10 Gebote ist ganz klar. Und das war eigentlich meine ganze Sache, dass ich da hingehen wollte. Und der kleine Buchstabe I hat in der Zahlen, im Zahlencode dann auch die Nummer 10. Ja, jeder Buchstabe hat ja eine bestimmte Zahlenfunktion im hebräischen Alphabet. Also die 10 Gebote, dachte ich, das wird es sein, das passt zum Advent. Und dann habe ich angefangen zu lesen und kam dann eigentlich, man soll ja immer, wenn man eine Predigt vorbereitet, lesen, was kam davor und was kam danach, damit man das richtig einsortieren kann. Damit man nicht nur, Exegese nennt man das, glaube ich, ja, dass man guckt, in welchem Setting das Ganze eingefettet ist. So möchte ich mit euch ein bisschen Bibelstudium machen. Aber nochmal zur Erinnerung, ab Advent, wir machen einfach nochmal ganz kurz, nicht? Wir haben ja hier nochmal, aber das habt ihr ja inzwischen auswendig, nicht? Ich werde das am 1. Jahr, am 2. Januar nochmal abfragen, ohne dass ich sie habe, wer es dann noch kann. Also hier habe ich nochmal die Wanderung 40 Jahre durch die Wüste, 40 Jahre Schule. Ich war schon froh mit meinen 8 Jahren Volksschule, dass ich sie gepackt habe. Und heute sind wir angekommen. Hier am Sinai, die 10. Lagerstätte. In 2. Mose 19 wird es beschrieben, daraus lese ich dann. Jetzt aber zum Text. Ankunft am Sinai im 3. Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland. An diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kam in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Nebenbei, die Gegend war dem Mose sehr bekannt, weil da hatte er schon mal in früheren Zeiten Schafe hüten müssen. Und dann war ihm schon mal Gott im Dornenbusch erschien. Schlechte Leute meinen, der ist extra dahin gegangen, weil er die Gegend gut kannte. Aber Gott führte durch eine Wolkensäule, durch eine Feuersäule direkt in die Wüste. Und Wüste ist hier nicht nur zu verstehen mit Sand und es gab schon ein bisschen Grün, aber es war archdürftig. Aber jetzt ist interessant, und da will ich ja mit uns hin, heute Morgen zum Advent. Was sagt denn Gott diesem Volk? Das war ja dieses Volk, was durch das Rote Meer hindurchgezogen war, spektakulär befreit worden aus der Sklaverei. Jetzt kommt es, er spricht von der Berufung, die sie haben. Das sollte Moses ihnen sagen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nur meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ich habe von Aaron gelernt, man sollte in der Predigt immer fragen, was hat das mit mir zu tun? Ich gucke nochmal zu euch hin, ihr seid ja hier die Heiligen heute, ja? Ihr seid alle aus der Sklaverei der Sünde freigekauft. Höre ich ein Amen? Ihr seid freigekauft von dem Sklavenmarkt der Sünde. Ihr seid freigekauft. Hat einer von euch was dazu bezahlt? Ihr seid durchs Rote Meer gezogen. Ihr seid getauft. Wer noch nicht, der sollte sich bei mir anmelden. Du kannst nicht aus der Sklaverei freigekauft werden und dann nicht Ja dazu sagen. Das geht gar nicht. Das ist wie, wenn du vor Gericht stehst und sagst, der Angeklagte war schuldig, aber er wird begnadigt. Und du sagst, nö, mach ich nicht. Sondern die Taufe heißt, ich nehme das an, was Gott für mich getan hat. Sie gehen durchs Rote Meer. Und dann denkst du, okay, jetzt fängt das gelobte Land an. Hast du Jesus im Gepäck, steckst du jede Sorge weg. Ist aber nicht so. Dann kommt der Geist, die Wolkensäule, die Feuersäule und führt direkt in die Wüste. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Dann geht's in die Schule Gottes. Das nennt man unter frommen Kreisen Heiligung. Amen. Okay. Einige verstehen, was hat das mit mir zu tun, diese Sache? So, und jetzt kommt das Volk 50 Tage lang, wandern die hin, machen spektakuläre Erfahrungen, waren in Mara drin, im Meckerland waren sie da, haben wirklich Wunder Gottes erlebt und jetzt sind sie am Sinai angekommen. Und jetzt fängt an, Gott zu reden. Am 50. Tag fängt er an zu reden mit einer speziellen Botschaft und legt ihnen ihre Berufung vor. Ich glaube, du kannst befreit werden von Sünde und Not und allem Möglichen, aber wenn du nicht weißt, warum, dann bist du ein bisschen was los und machst dann genauso weiter wie bisher. Aber das ist es ja eben, wenn du einmal rausgekommen bist, wenn du getauft bist, dann heißt das Nächste, was ist deine Berufung, weswegen solltest du jetzt leben? Und das wurde für mich dann sehr interessant. Da bin ich dann nicht bis zu den 10 Geboten durchgekommen, die kommen ja direkt danach. Aber ich dachte, ich muss mit mir und mit euch ein bisschen buchstabieren, was so gesagt wird. Was hat das mit mir zu tun? Gott spricht die Berufung aus. Ihr seid ein Königreich von Priestern. Königreich haben ja mit uns heutzutage wenig zu tun. Also Queen Elizabeth oder so, nicht? Also da können wir ganz wenig mit anfangen. Wir schwenken vielleicht Fähnchen, wenn sie Berlin noch mal besuchen sollte. Aber das ist es dann auch. Aber wer kann sich denn wirklich noch an Kaiser- und Königszeiten erinnern, wo das Gesetz des Königs einfach klar durchkam? Jetzt kommt Gott und sagt, ihr sollt wie Könige sein. Was heißt denn das? Mache ich jetzt einen auf Nero? Das wären jetzt für die Männer, die sagen, du bist das Haupt der Familie. Die Frau kriegt gesagt, achte auf meinen Daumen, bring mal das Bier und die Pantoffeln, stell den Fernseher mal an, beweg dich mal ein bisschen schneller. Und außerdem, ich hätte gern mein Lieblingsgericht. Das meint die Bibel hier nicht. Sondern es meint, dass ein König kommt und sich ganz tief runterbeugt. Der König kommt zu dir. Dieses Königsding, das ist gefragt, dass wir das Beispiel vom Herrn Jesus sehen, dass er zu mir kommt, sich ganz tief beugt und damit seine Herrschaft ausübt. Wir bekommen von Gott eine Autorität zum speziellen Dienst gegeben. Und dieser Dienst, der ist ganz unsichtbar. Wenn man eine Bibellehre macht über Autorität, dann sagt man immer, die Autorität kannst du ganz einfach an einem kleinen, schmächtigen Polizisten feststellen. Der kriegt seine Uniform angezogen und er kriegt so eine kleine Kelle mit Rot und Grün oder das, was du den Kindern manchmal zu Weihnachten auch schenkst, wenn sie noch klein sind. Und dann stellt er sich auf die Straße und dann kommt ein 32-Tonner angefahren und er steht dann so und hält nur die Kelle hoch. Er spielt eigentlich mit seinem Leben. Aber er hält die Kelle hoch und der 32-Tonner muss bremsen. Das liegt nicht an der Kelle und das liegt nicht an der Uniform, sondern das liegt an der Autorität, die er bekommen hat. Und das will Gott dem Volk sofort sagen. Ihr habt eine Autorität, die ist unbeschreiblich, die ist da. wenn ihr durch die Wüstenzeiten geht, denkt dran, ihr habt eine Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und es wird euch nichts anhaben. Es wird das Eigentliche nicht berühren. Und selbst wenn ich mal in den Exorzismus hineingucke, in den dämonischen Befreiungsdienst, da ist eine Autorität in Mann und Frau gegeben, die Gott zugesagt hat. Das ist ein Teil unserer Berufung, wenn du durchs Rote Meer gegangen bist, wenn du freigekauft worden bist und wenn du bereit bist, mit ihm durch die Wüste, durch die Schulung Gottes zu gehen. Diese Autorität Gottes ist dir gegeben. Das hat was mit Advent zu tun. Und die Frage ist manchmal, wo setze ich diese Autorität der Königsherrschaft ein? Lasse ich mich durch Sorgen, durch Nöte und was auch immer betrüben, bedrücken oder sage ich, hier stehe ich, ich bin adlig, ich bin von Gottes Gnaden? Oder stimme ich in das Getöse dieser Welt mit ein, es ist alles schlecht, ist alles komisch, aber ich meine, dann würde ich nachher vielleicht Stricke verkaufen, dann kann sich Heiligabend aufhängen. Wenn wir nicht diese Freude der Königsherrschaft in uns aufnehmen und darin lernen umzugehen, deswegen mussten die das extra nochmal gesagt bekommen. Ihr habt diese Herrschaft bekommen, ihr habt sie geschenkt bekommen. Lasst euch nicht betrüben durch den Zeitgeist, der sagt, Corona ist immer noch schlimmer, das kommt vom Antichristen, das ist das und das. Vielleicht führt Gott ja genau in diese Wüste hinein, damit wir lernen, einen Unterschied zu machen, als Königskinder zu leben. Höre ich ein Amen? Okay, hier habe ich mich jetzt ereifert. Nicht? Ein zweiten Teil, den ich gefunden habe, ein Königreich von Priestern. Priesterliche Dienste, das ist ja sowas für sich. Nicht? Eigentlich müsste ich jetzt ein Talar überziehen. Ich habe das in meinem Leben dreimal machen dürfen oder müssen. Ein Talar. Einige erinnern sich an Eva Fechner. Nebenbei betet für sie, ihr geht's momentan von der Seele ganz, ganz schlecht. Als der Mann starb, und der war richtig in kirchlichen Kreisen unterwegs, da kam Eva zu mir und sagt, Paul, wenn du die Beerdigung hältst, damals war die Südsternkirche voll mit hochgeistlichen Würdenträgern, bitte zieh einen Talar an. Und dann habe ich einen Talar angezogen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Du bist auf einmal herausgeholt aus allem anderen. Aber eigentlich sollte der Talar ja eigentlich ausdrücken, wem ich gehöre, ein priesterlicher Mensch zu sein. Und ich war froh, als ich diesen Talar dann endlich wieder ausziehen durfte, weil ich dachte, so heilig bin ich nicht. Ich bin ganz komisch, das passt nicht zu dem, wie ich eigentlich bin und zu dem, was ich jetzt darstelle. Das zweite Mal war ich in Jerusalem, da haben wir in der katholischen Kirche im Rahmen von der Pilgerreise einen Gottesdienst halten müssen. Und es war dann so, dass die Pastoren alle einen Talar anziehen mussten. Damals war ich um 20 Kilo leichter und alle meine Mitbrüder, die da waren, die waren mit einem guten Volumen da. Und alle hatten wir hinten in der Sakristei ein katholisches Gewand bekommen, weil man durfte nur mit Gewand darüber gehen, ja, und den Gottesdienst halten. Und ich weiß noch, unsere ganze Reise, die brach in Lachen raus. Erst kamen die ganzen Dicken und zuletzt kam Helga. Das war dann noch lustig, das ging dann noch. Aber ich habe festgestellt, so ein Gewand anzuziehen, ist ein ganz komisches Gefühl. Und ich habe mich seit dieser Zeit dann, bis auf eine Beerdigung, die ich noch halten musste, nochmal, wo es ganz wichtig war, dass ich für die Trauernde das getan habe, habe ich gesagt, ich will das nicht, weil ich möchte nicht herausgerufen sein vor euch allen. Aber hier steht ja, wir sollen priesterliche Leute sein. Das heißt, wir sollten angezogen sein mit dieser Heiligkeit und das sollte von uns abspürbar sein. Nicht durch äußeres Zeichen, nicht durch Uniform oder des Kaisers Kleider, sondern es sollte was für uns sein, dass wir einen Unterschied machen zwischen denen, die in der Welt sind und zwischen denen, die da sind. Wie ist dein Kleid, Paul? Brauchst du ein äußeres Gewand, um zu zeigen, dass du Priester bist? Bitte nein. Ich möchte daran erkannt werden, dass ich ein Priester bin, weil ich mit seinem heiligen Gewand, seiner Gnade angezogen bin, von oben bis unten. Ich bin nicht besser, aber ich bin besser dran. Das ist Weihnachtsbotschaft. Das ist Weihnachtsbotschaft, wo Gott kommt, das priesterliche Gewand anziehen. Das priesterliche Gewand einziehen. Hier habe ich noch ein Bild von den Leuten der damaligen Zeit. Und ich dachte, wer wissen will, wie das geht, vielleicht sollten wir, wie du angezogen sein solltest, eine zweite Strophe von einem Adventslied singen. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königsthron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum Ende bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Ich habe gedacht, in diesem Adventslied ist so viel drin von dem heiligen Gewand. Er ist gerecht. Unser Vorbild Jesus. Er ist ein Helfer. Er ist sanftmütig. Das Gewand ist Sanftmütigkeit. Seine Königskrone ist Heiligkeit und sein Zepter Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt. Was für eine Sache. Was hat das mit mir zu tun, dass er mich in die Wüste führt? Und bitte lasst mich mal mit allem Respekt sagen, vielleicht ist Corona von Gott geschenkt. Hast du mal drüber nachgedacht? Vielleicht ist es von Gott geschenkt, damit die Heiligen ganz neu innehalten und anfangen, den Auftrag wieder wahrzunehmen, priesterliche Dienste zu tun. Das fängt ganz einfach an, den priesterlichen Dienst nicht nur mit einem Gewand herumzulaufen, sondern Priester sind durch eine äußerlich gekennzeichnet oder in unserem Fall auch innerlich gekennzeichnet, sondern sie haben eine Aufgabe. Wenn Priester nicht mehr die Aufgabe wahrnehmen, dann kannst du sie knicken. Aber was ist denn der biblische Auftrag für uns Priester? Das erste ist, dass ich den Nächsten sehe und anfange mit dem Gut, was Gott mir gegeben hat, dem Nächsten zu dienen. Samariterdienste. Jesus nimmt eine extra Geschichte und erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist ein priesterlicher Dienst in Reinkultur. Wenn eine Gemeinde diese Dienste nicht mehr wahrnimmt, den Nächsten zu sehen und dieser Not zu begegnen, die ihr beim anderen sieht, gib Acht, dann vergiss deine ganze Priesterlichkeit, dann zündet ihr zu Hause deine Kerze an, aber dann gehst du mit der Kerze in die Ewigkeit, ohne dass du deinen priesterlichen Auftrag wahrgenommen hast. Und ich glaube, wir sollten die Nöte der Menschen nicht sehen, um zu richten, im negativen Sinne. Zu richten schon in diesem Sinne, dass ich sage, was kann ich denn tun? Was ist meine Berufung da drin? Ich weiß nicht, wie viel von euch in der letzten Zeit gerichtet haben über unsere komische Regierung. Ich sag's extra mal so. Die bringen nichts, das geht nicht. Der Impfstoff ja, der Impfstoff nein. Oh, das. Meine Mutter hat immer gesagt, man müsse es alle in den Sack stecken, draufhauen, du triffst immer den Richtigen. Verstehst du? Du siehst diese Not. Ich möchte momentan kein Politiker sein. Ich möchte nicht derjenige sein, der für die Vergabe von Impfmitteln zuständig ist. Egal, was du sagst. Sehen wir diese Not der Politiker? Und wie viel Zeit nehmen wir in unserem Gebet zu sagen, Herr Jesus, nicht bringe ihn in meine Meinung hinein, sondern bringe ihn dahin, dass er eine weise Lösung bringt. Wer sieht die Not der Impfgegner? Ich nehme an, die meisten von hier sind geimpft, aber ich will das hier nicht. Aber ganze Gemeinden spalten sich momentan zwischen Geimpften und Ungeimpften und den Meinungen dazu. Wenn du geimpft bist, vielleicht schon eine Trippelimpfung Indus hast, wenn du schon vor Antikörpern strotzt und siehst dann, wie im Fernsehen die anderen so ganz anders sind, die dann noch fromme hochhalten und sagen, also der Virus ist, ach, was noch immer. Bevor du dich einmischst, fang an, sein Kleid ist Barmherzigkeit. Dass ich anfange, für die Impfgegner zu beten. Und wenn hier ein Impfgegner sitzen sollte, gelobt sei der Herr für dich, dann bete für die, die so impfwütig jetzt unterwegs sind. Ich kann nicht verstehen, dass ganze Gemeinden sich über diese Frage momentan zerlegen. Wenn ich den Nächsten sehe und vom Nächsten aus denke, ihr Lieben, dann treibt es mich in die Fürbitte. Priesterlicher Dienst, die Not sehen. Und darauf reagieren. Was hat das mit mir zu tun? Die Not sehen und priesterlich handeln. Es hat aber noch einen zweiten Teil, der mir ganz wichtig ist. Dieses priesterliche Handeln, nicht nur die Not sehen. Es gibt für mich eine der dramatischsten Geschichten auf der Durchreise des Volkes Israels durch die Wüste, als die Gerichtsbarkeit Gottes in die Gemeinde kam. Auch das kann passieren. Dass das Gericht Gottes mitten in die Gemeinde hineinkommt, weil die Gemeinde nicht in der Lage war, die Schulung Gottes richtig einzusortieren. Und dann gab es das, dass die Plage in die Gemeinde hineinkam und ein Teil war schon am Sterben und ein Teil bereitete sich auf die Ewigkeit vor, wie auch immer, auf das Sterben in der Wüste. Und dann gab es diese Geschichte, die priesterlich so für mich so ein Bild geworden ist. Dann sagt Mose zu Aaron, geh schnell an den Altar und hol die Kohlen hervor und dann stell dich mitten zwischen die Toten und die Lebenden und fange an, für Versöhnung zu beten. Und Aaron läuft und holt vom Altar die glühenden Kohlen und bringt das Räucheropfer zwischen die Toten und die Lebenden. Das musst du mal nachlesen. Eine Dramatik ohne Ende und dann wurde der Plage gewehrt. Ich frage mich, wo wir als Christen in dieser Zeit noch zwischen den Toten und den Lebenden stehen und wirklich der Plage Gottes wehren können und sagen, Herr, deine Heiligkeit soll kommen. Wenn wir genauso viel, wie wir meckern würden über das, was in Corona läuft, wenn wir genauso viel Zeit nehmen würden, zum Fürbitten in den Riss zu treten, die feurigen Kohlen vom Altar nehmen, die Anbetungskohlen und sagen, wir stehen zwischen den Toten und den Lebenden, zwischen den Meinungen, zwischen den Spaltungen in unserem Volk, zwischen den Trump-Anhängern oder nicht, wir stehen da und wir loben den Herrn, dass diese Plage mitten in der Wüste gewehrt wird. Was könnte passieren, wenn unsere Gebetszeiten nicht durch ganz wenige Leute im Zoom-Meeting da wären, sondern wenn wir es aushalten würden, eine Stunde in der Woche zu kommen beim Zoom-Meeting und wirklich priesterlich Stellung zu beziehen zwischen den Toten und den Lebenden, ihr Lieben. Ich glaube, hier ist eine Botschaft für uns in der Schulung am Sinai, wo wir von Gott nochmal ganz neu unsere Berufung festmachen müssen und sagen, ich nehme das an. Und bitte, nimm es richtig an. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Person, die erzählte, wie sie mit einer religiösen Person zusammengekommen ist, die gesagt hat, Gott ist absolute Liebe. Gott ist so viel Liebe, deswegen kann ich als homosexuellen Mensch ohne Probleme so leben, weil Gott ist ja Liebe. Oh, ich dachte, dieses Thema muss mir jetzt im Gespräch noch aufmachen. Und dann war ich so, und was hast du gesagt? Hast gesagt, ja, du kannst natürlich so glauben, wie du meinst. Aber die Frage ist, was meint Gott? Hast du das mal nachgelesen? Und ich dachte, ja, bei dem krassen Beispiel nicken wir alle und sahen innerlich unser Amen. Aber ich frage mich, wenn Gott sagt, du bist eine priesterliche Figur, königlich, mit Autorität ausgestattet. Du bist getauft, du bist durchs Rote Meer gegangen, du bist von der Sklaverei freigekauft worden. Und jetzt hörst du, wenn du meine Wege gehst, bist du eine königliche Figur, Königin oder König. Und du bist gerüstet als priesterliche Person. Nehme ich die Berufung an oder nehme ich sie nicht an? Das ist eine geniale Frage, oder? Als ich darüber nachgedacht habe bei der Predigtvorbereitung, habe ich gedacht, ich muss ganz neu Ja dazu sagen, dass ich die Berufung wirklich annehme, wie das Volk Israel. Wie das Volk Israel. Die sind nachher gekommen und haben Ja gesagt, du hast richtig gesprochen. Und sie brauchten nachher noch fast 40 Jahre der Ermutigung in der Wüste, bis sie dann wirklich dazu kamen, das auch wirklich zu leben. Priesterlicher Dienst heißt dann, mit der Anbetung, mit den glühenden Kohlen vom Altar mitten zu stehen. Ich glaube, am 1. Januar geht wieder eine neue Runde rum durch Deutschland. Deutschland betet. Ich kann das nächste Mal genauer bekannt machen. Ich denke, Gott sucht Leute, die anbeten in dieser Wüstenzeit, durch die wir durchgehen. Was wäre, wenn die Christenheit wirklich in Einheit aufstehen würde? Nicht permanent nur zu klagen, sondern einfach zu stehen wie Aaron. Die Anbetungskohlen hochzuhalten und zu sagen, gelobt sei der Herr. Ich möchte uns nochmal Mut machen. Ich habe heute nochmal zu Carola gesagt, eigentlich ist Dienstag 18 Uhr für mich die schlimmste Zeit überhaupt, zum Gebet zusammenzukommen. Da läuft der Tag noch bei mir richtig hoch und dann auf einmal aus allem auszusteigen und dann soll man von 0 auf 100 sofort voll im Gebet sein. Das schaffe ich immer nicht. Ich vermisse das so, dass man erstmal 10 Minuten in der Anbetung da steht, bevor ich überhaupt zur Fürbitte komme. Ich pack das immer nicht, hier oben hier so umzuschalten. Gerade bin ich noch dabei, den Jahresbericht fertig zu machen. Jetzt klack, muss ich umschalten. Und jetzt geht's sofort in, auch wenn man mir sagt, 2 Minuten Ruhe, schaffe ich's nicht. Aber was wäre, wenn wir wirklich dienstags, wer kann, im weiten Abstand hier sitzt und wir würden von hier wieder live in Zoom reinzukommen? Und wir würden vielleicht wirklich hier anfangen mit 1, 2 Chorussen, dass die auch über Zoom eventuell mit dabei sein können und vielleicht so wie ich auch zur Ruhe kommen können. Was wäre, wenn wir als Gemeinde unsere priesterliche Aufgabe in der Anbetung nochmal ganz neu wieder entdecken würden? Wir können sie nur entdecken, wenn wir sehen, dass wir berufen sind, zwischen den Toten und den Lebenden zu stehen. Jetzt spreche ich das nochmal geistlich aus. Derzeit gehen in Berlin weniger wie 2% Leute zum Gottesdienst. Corona hat noch mal einen weiteren Schlag mehr gemacht. Die evangelische Kirche, die hat in den letzten Jahren mindestens 50-60% ihrer Mitglieder durch Austritt verloren. Die katholische Kirche hat es gerade noch gehalten durch den Zuzug von Polen. Und die Freikirchen, die haben gerade ihre Sterberate einigermaßen ausgleichen können. Leben auf niedrigem Niveau. Wir sehen, draußen stirbt die Gesellschaft dahin. Wo sind wir, dass wir nicht über die schlimme Gesellschaft richten, sondern das wirklich benennen, das ist schlimm, aber dass wir dann zwischen die Toten und die Lebenden uns aufstellen und sagen, dein Reich komme. Zum Nachdenken, wie gesagt, so bin ich manchmal beim, ich könnte jetzt noch weiter, nee, lassen wir mal so. Dann habe ich natürlich noch Hören auf das, was Gott sagt. Ich glaube, wir müssen ganz neu wieder hinhören, was er sagt, sonst tanzen wir irgendwann ums goldene Kalb. Auch das kommt ja wenig später vor. Aber ich meine das auch, den prophetischen Dienst. Wir erwarten von hier, von vorne, den prophetischen Anspruch. Aber Paulus sagt, er möchte, dass nach Möglichkeit jeder in der Gemeinde prophetisch reden kann. Was wäre, ich sag mal so, du bist wieder, ich bleib mal bei diesem blöden Thema Corona, du kannst es nicht mehr hören, ist ja klar, aber du kommst in eine Diskussion rein, wo es wieder Impfgegner dafür, dagegen, hin und her. Und du merkst, wie der Geist Gottes sagt, fang mal innerlich an zu beten. Das ist schon mal der erste Teil zum Prophetischen. Und dann, dass er sagt, so, und jetzt übst du mal einen Barmherzigkeitsdienst. Ja, Gott hat alle Kinder lieb. Die Geimpften und die Ungeimpften, ja. Er liebt alle. Verstehst du? Und du kannst dann prophetisch hineinsprechen in eine Situation, wo Gott dir eine Autorität gibt, weil er es im Moment sagt. Erwarte doch, dass er im Alltag diese Dinge tut. Da wäre jetzt noch ein Seminar hinterher, das lasse ich aber jetzt. Der prophetische Dienst, den Priester haben. Und das Letzte, stille stehen. Priester, die immer nur in Action sind, verlieren den Kontakt zum Vater. Manchmal muss man stille stehen, damit Gott handeln kann. Sonst passiert so, wie am Weihnachten, wenn du Papier im Kachelofen verbrennst. Es explodiert, du hast eine Menge Ruß, das Papier ist zwar weg, aber stille stehen wäre vielleicht manchmal gefragt. Es gibt einen Film, den habe ich, glaube ich, ungelogen 100.000 Mal gesehen, leicht übertrieben. Kreuz und die Messerhelden. Ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Ich kann ganze Stellen auswendig. Aber eine Stelle, die fasziniert mich immer wieder, da kommt dieser Wilgerson, dieser junge Pastor in die Kampfsituation zwischen den zwei Gangs, die sich da niedermetzeln wollen. Und dann kommt einer zu ihm und sagt, hey Mann, der Tennisclub ist woanders und zieht seinen Schlips so hoch, weil die sehen alles ein bisschen anders aus. Und am Ende dieses Dialogs kommt die Frage, sag mal, kämpft dein Gott auch? Und wenn ja, für wen kämpft er? Kämpft er für Mau Maus oder für die anderen, ja? Oder kämpft er für uns? Ich glaube, Gott will kämpfen für dich. Aber dafür musst du stille stehen. Und wenn du das jetzt mal in deine Wüstensituation, wo alles drunter und drüber geht, wo nichts mehr so richtig läuft, wo nichts mehr so klar ist, wo du dich aufregst, wie der Rechtsstreit ausgeht, wenn du dich aufregst, ob dieses oder Schlimmes noch, ob die Russen jetzt wirklich in die Ukraine, ob das wieder einen Krieg gibt oder nicht, dass du stille stehst und sagst, hier stehe ich her und warte auf deine Hilfe. Auch das ist Anbetung. Priesterlicher Dienst. Gott ruft die heraus, die er freigekauft hat vom Sklavenmarkt der Sünde, die er durchs Rote Meer, durch die Taufe geführt hat, die er jetzt der Wolkensäule folgend mitten in die Schule, in die Wüste hineinnimmt, in die Heiligungsphase, in die Berufungsphase rein. Die kriegst du nicht mit, wenn alles 0815 gut läuft. Das kriegst du dann mit, wenn er sagt, jetzt musst du unbedingt was lernen. Ich mache uns Mut, ja, zu der Wüstenwanderung zu sagen, zum Sinai zu kommen und dort zu hören, was Gott uns sagt. Advent heißt Ankunft. Ankunft heißt, dass ich von ihm wieder lernen kann, er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königsthron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not, ich stehe hier, zum Ende erbringt. Ich wünsche uns eine gute Wüstenwanderung und ein Ja sagen wie das Volk Israel zu der Berufung. Ein königliches, priesterliches Geschlecht. Lebt diese Berufung. Und wenn du dann noch Kraft hast, dann hilf mir, dass ich die Berufung besser leben kann. Nicht äußerlich angezogen, sondern innerlich. Danke für euer Zuhören. Und vielleicht, dass wir jetzt noch einen Moment stille werden und du sagst, ja, das will ich. Oder du sagst, das muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht, dass du dein priesterliches Gewand nochmal im Advent rausholst und du sagst, okay, Heidi, ihr Lebenswandel ist schon wichtig. Lass uns einen Moment noch beten. Herr Jesus, mit dem ganzen Volk Israel möchten wir sagen, ja, das wollen wir, dein Wort stimmt. Wir wollen dieses königliche, dieses dienende, priesterliche Geschlecht sein. Aber Herr Jesus, fang mit mir an und sende deinen Heiligen Geist, dass ich die Anbetung als Priester wirklich leben kann. Komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir, bei uns ein, dass wir unsere Autorität, die du uns gegeben hast, nutzen können zur Verherrlichung deines Namens. Dass wir mitten in der Wüste dir einen Altar bauen können. Dass wir mitten in der Wüste zwischen den Toten und den Lebenden stehen können und deinen Namen erheben können. Dass der Plage gewehrt wird. Herr Jesus, ich bete für unsere Christenheit, dass zwischen geimpft und nicht geimpft keine Trennung kommt. Dass wir nicht einer Ideologie hinterherlaufen, sondern von deiner Güte getragen werden. Wir beten ganz gezielt als priesterliche Leute für unsere Regierung. Wir treten für sie ein. Gib Weisheit, unabhängig von der Couleur der Partei. Sei mit denen, die sich einsam fühlen in den Entscheidungen, die sie treffen müssen. Kleine Klammer auf, Herr Jesus, wo ich ungut geurteilt habe, bitte vergib mir. Ich möchte als priesterlicher Mensch segnend unterwegs sein. Ich bete, dass du mir hilfst, dein Wort richtig zu lesen, auf dein Reden zu hören und dann gehorsam zu sein. Zu hören, was du sagst, nicht was ich meine, was du sagen solltest oder wie du bist. Ich möchte diesen Segen auf die Gemeinde legen, dass das in dieser Ankunftszeit für uns zur Realität wird. Danke, dass ich das bitten darf, Herr Jesus, von dir. Ich möchte empfangen, was du gibst. Amen.